bist in deinem Wort, bitte rede du durch dein Wort zu uns, nimm bitte unser Leben in deine Hand und sprich du in unser Leben, in unser Herz. Wir beten in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Jesus allein, Gnade allein und heute Glauben allein. Das ist bezogen auf unser Leitbild, wo wir jetzt Anfang des Jahres eine kurze Predigtreihe haben und zum Thema Glauben allein habe ich diese Römerstelle gefunden und zu Beginn die Frage, du kennst sicher diese Werbungen, wo es immer darauf kommt, ja, welchen Unterschied macht es? Welchen Unterschied macht es, wenn du diese Geschirrspül-Tabs verwendest und nicht die billigen? Das wird super weiß und alles rein und es bleibt kein Dreck zurück. Wenn du diese Supermarken Waschmittel verwendest und nicht die herkömmlichen, das verändert nicht dein Leben, aber das gibt ein schönes Geschirr. Viele Menschen stellen sich auch diese Frage, welchen Unterschied macht es, wenn ich Christ bin? Wenn ich all das glaube, was in der Bibel steht. Sie hören die Botschaft von Jesus und fragen sich, ja, welchen Unterschied macht es, wenn ich diese Dinge glaube, über diesen Jesus? Zu glauben, dass es einen heiligen Gott gibt und dass wir Sünder sind und dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns, für unsere Sünden, um mich zu retten, um dich zu retten. Welchen Unterschied macht es? Und das behandelt jetzt Paulus in diesem Abschnitt im Römerbrief, in dem 5. Kapitel 1 bis 11. Aber zuvor kurz im Römerbrief, Kapitel 1 bis Kapitel 23, da geht es um die schlechte Nachricht. Nämlich die schlechte Nachricht, wir sind Sünder. Das steht schwarz auf weiß. Wir sind Sünder, wir sind Rebellen Gottes. Ja, wir sind gegen Gott ausgerichtet von Geburt an. Und da geht es in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief, dann Kapitel 3, 21 bis Ende Kapitel 4, geht es um die gute Nachricht. Es gibt eine Lösung, es gibt eine Möglichkeit für uns, gerettet zu werden und gerecht vor Gott zu sein, weil Jesus es getan hat, weil Jesus gekommen ist, am Kreuz gestorben ist. Und es ist möglich, ein neues Leben zu haben. Und jetzt, im Kapitel 5, beginnt dieser Abschnitt mit den Worten, da wir nun, oder in der neuen Genfer, nachdem wir nun aufgrund unseres Glaubens gerecht erklärt worden sind. Das heißt, da geht es um den Unterschied, den Jesus macht, den wir bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Nur kurz zum Aufbau von der Stelle, die ist ganz interessant, nämlich, du brauchst da nur merken, Wursthimmel. Ja? Wie ist Wursthimmel aufgebaut? Semmel, Wurst, also Wursthimmel mit Gurkel, ganz wichtig. Weil die meisten haben gern, wenn irgendwas noch dazwischen drinnen ist. Also Semmel, dann kommt Wurst, meine Lieblingswurst, und dann kommt das Gurkel dazwischen, und dann kommt wieder Wurst, und dann wieder Semmel. Ja? Und diese Stelle kann man so gliedern. Also wenn du sie heute Abend oder nächste Woche liest, dann merkst du einfach Wursthimmel und weißt, worum es da gegangen ist. Das heißt, beten wir, dass Gott in unser Leben spricht, dass wir Gottes Wort aufgeschlossen bekommen. Der Unterschied, den Jesus macht, es ist ein dreifacher Segen, den wir bekommen. Der erste Segen, Friede. Und so steht er in den Versen 1 bis 2, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dadurch haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Frieden mit Gott, das sollte uns bewegen. Du bist kein Feind Gottes mehr, wenn du Jesus in Anspruch genommen hast. Du hast Frieden mit Gott. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Wenn du einen Beweis willst, dass du Frieden mit Gott hast, du kannst jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen. Durch Jesus haben wir den Zugang. Wir werden uns dann erinnern, wenn wir die Mahlfeier feiern. Beten wir Gott dafür an. Jesus hat alles getan, damit wir Zugang haben zum Vater. Stell dir vor, ich fahre morgen nach Wien oder du fährst morgen nach Wien und du denkst dir, ja, der Bundespräsident, der ist jetzt nicht mehr so lange im Amt, bis Juli noch offiziell, und du bist gerade in Wien und du möchtest jetzt den Bundespräsidenten besuchen, liegt dir nahe. Weil du fährst zur Hofburg und du läutest an, und wenn es da Glocken gibt oder klopfst an, so weit wirst du wahrscheinlich gar nicht kommen, weil da steht Polizei. Und du sagst, Entschuldigung, ich will den Bundespräsidenten treffen, möchte mir einen Kaffee treffen mit dem Herrn Fischer. Ja, das Ehe, sie werden glauben oder sagen, du bist entweder verrückt oder werden die ganz dezent bitten, da wegzugehen, weil du hast keinen Termin. Du kannst da nichts vorweisen, dass du da rein darfst. Und dann nimmst du an oder stellst dir vor, wenn jetzt kein Sohn kommt vom Bundespräsidenten, ja, da werden die Wachen, die Polizisten, den natürlich kennen, und der darf rein. Der wird gar nicht gefragt werden, ob er einen Termin hat, der darf rein. Der hat freien Zugang. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du das Recht, jederzeit ohne Passierschein sozusagen zu Jesus zu kommen, jederzeit in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Weil du da ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Du darfst zu ihm kommen. Du hast das Recht, das Vorrecht, den Zugang zum Vater zu kommen. Ist das großartig? Du musst nicht irgendwie in die Gegenwart Gottes begeben, sondern du kannst jederzeit zu ihm kommen. Egal wie du bist, im Glauben nimmst du das in Anspruch. Wenn du glaubst, dass Jesus der Retter ist, dann kannst du jederzeit zu ihm kommen. Wenn du Christ bist, dann bist du in dieser Gegenwart. Dann bist du jederzeit in dieser Gegenwart. Ist das großartig? Das ist die Grundlage unseres Lebens als Christen, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir können kommen zu ihm, wie wir sind. Und du bist das Gebet von ihm entfernt, maximal. Er steht in den Versen 1 bis 2 und am Ende des Abschnitts, das ist sozusagen der untere Teil, am Ende von, oder in der Mitte von Vers 11, steht, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also da geht es wieder um diesen Frieden. Versöhnung. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist, wir bekommen Frieden. Wenn du mit jemandem stritten hast und im Streit bist und der versöhnt sich wieder, da gibt es ja Schöneres, als diesen Frieden wieder zu erleben. Und diese Versöhnung ist exakt das, was in den Versen 1 bis 2 beschrieben worden ist. Frieden mit Gott. Wenn wir Frieden haben, wenn wir Versöhnung haben, haben wir freien Zugang. Dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Du bist ein Freund Gottes, wenn du Christ bist. Ist das großartig? Wir dürfen ihn dafür anbeten. Jetzt, in dieser Minute. Und wenn du noch kein Christ bist, dann kannst du heute ein Freund Gottes werden. Wenn du sagst, ich nehme das im Glauben an, ich nehme diese Botschaft im Glauben an, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist, dass er es für mich persönlich getan hat. Die Tür ist offen. Jesus lädt dich ein. Du brauchst es nur annehmen, du brauchst es nur ergreifen. Das ist der erste Segen, den wir bekommen im Glauben. Frieden mit Gott. Der zweite Segen, Freude. Auch nicht selbstverständlich, oder? Ja, dass ich heute schon so richtig frei, aus dem Innersten frei, dass die Sonne gekommen ist, wieder mal durch den Nebel oder so. Können ja so Kleinigkeiten sein. Aber Paulus schreibt hier in den Versen, Ende des Vers 2 und Vers 3, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilnehmen. Ja, das ist nicht Grund zur Freude ist. Freude, weil wir Hoffnung haben. Die Hoffnungslosigkeit hat ein Ende. Die Hoffnung ist sicher. Das ist nicht irgendwas, was man vielleicht eventuell als Design treten könnte. Das ist nicht diese Hoffnung, sondern diese Hoffnung ist eine Sicherheit. Eine Hundertprozentigkeit, die eintreten wird. Und Christen haben diese Freude. Manche unterdrücken sie zwar ganz gekonnt, immer wieder. Aber Hoffnung ist in unserer Sprache etwas, wie man diese Freude erleben kann. Jesus für uns gestorben ist, haben wir diese hundertprozentige Hoffnung, weil wir Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist sicher, wenn du Christ bist. Das ist diese Hoffnung der Herrlichkeit ist es. Wir werden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht begegnen und der Ewigkeit zusammen sein. Ja, gibt es was Schöneres, als diese Hoffnung zu haben? Freuen wir uns über die Hoffnung dieser Herrlichkeit. Wenn du noch keine Freude fühlst, und da das ist möglich, du darfst Gott dafür bitten. Du darfst Gott dafür bitten, dass er dir diese Freude schenkt und dass sie wächst, dass sie mehr wird in deinem Leben. Ja? Manche fühlen das nicht so wie mit einem Schalter. Ja, ich kann das jetzt nicht von 0 auf 100 einschalten. Du darfst Gott dafür darum bitten. Mach, dass diese Freude wächst. Lass mich sehen, was ich an dir habe. Lass mich sehen, wie sehr du mich schon geschenkt hast. Und darüber sollen wir uns freuen. Worüber sollen wir uns noch freuen? Vers 3. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte oder Leiden, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das heißt, Freude in unseren Leiden. Super, ich leide. Das meint Paulus so nicht. Dass du dich freust, weil du leidest, weil wir sind ja nicht Masochisten, oder? Paulus meint hier, du sollst dich freuen, dass du diese Situation, ja, diese Not oder dieses Leid hast, weil dieses Leid Veränderung bewirkt. Und über das dürfen wir uns freuen. Schon über die Auswirkungen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, also so ein bisschen eine Vorfreude. Vorfreude ist ein schönes Wort, gibt es noch im Deutschen. Diese Vorfreude auf diese Veränderung dürfen wir haben. Das heißt, Paulus sagt nicht, freue dich an sich über das Leid, weil das tut oft weh. Freue dich über die Veränderung, die das bewirken kann. Und wie kannst du Veränderung erfahren? Nur wenn du in dieser Situation zu Gott kommst, nur wenn du ihn erlebst, komm zu Gott, dann wirst du Wachstum, Reife, Heilung, Veränderung erfahren. Und da geht es um das Leiden konkret, was Paulus hier anspricht, das Leiden in Verfolgung, das Leiden in Gefängnis. Ja? Das Leiden, das auch damals die jungen Christen erfahren haben, weil sie Christen waren, weil sie unterdrückt worden sind, weil sie gemobbt worden sind. Das sieht heute auch, oder? Heute werden Schüler in der Schule Mobbing. Das passiert täglich, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und wenn du dann sagst, gehe ich das Sonntag in Gottesdienst? Tag in den Gottesdienst, was macht denn der? Hat er nichts Besseres zu tun? Und auch das kann weh tun. Ja? Und Paulus sagt, freue dich in so einer Situation, weil es bewirkt Veränderung in diesen Situationen. Das heißt, es ist entscheidend, wie wir mit Leid umgehen. Wie reagieren wir richtig, wenn wir zu Gott kommen? Das heißt, es gibt da einen falschen Weg, wie wir in solchen Nöten reagieren können, nämlich, das haben sicher auch viele, habe ich auch getan, diese negative Kette, dass du die Warum-Frage stellst. Warum passiert das jetzt? Warum lässt Gott das zu? Ist er überhaupt da? Ich bin unzufrieden. Hat Gott die ganzen guten Files auf seinem Himmelscomputer gelöscht über mich? Warum lässt er das zu? Warum macht er das? Und kann das ein guter Gott sein? Und Paulus sagt aber, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das heißt, er sagt, frag die Frage nicht, sondern schau auf diese Hoffnung. Schau, dann kriegst du diese Freude. Und diese Freude bewirkt Ausharren, Festigung, Reife, Wachstum. Und freu dich darüber, über das, was er schon in deinem Leben gemacht hat. Wenn du Christ bist, kannst du schon zurückschauen auf etwas, was er schon getan hat. Auch wenn du erst zwei Tage Christ bist, hat er sicher schon was Großartiges getan. Und auch in den Versen 9 bis 10 geht es um die Freude. Wieder am Ende. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet worden sind. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nichts anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Wir lesen zwar hier nicht konkret das Wort Freude, aber wenn du das liest, was spürst du? Freude, oder? Versöhnt bist du, gerettet bist du durch sein Blut, du warst der Feind und es ist was Neues passiert. Kannst du auch was anderes tun, als Freude zu spüren? Geht gar nicht, oder? Das heißt, auch hier geht es wieder um Freude. Freuen wir uns, dass wir in Gott sind. Freuen wir uns, dass Christus in uns ist. Das heißt, wie kannst du diese Freude im Alltag Ausdruck verleihen? Dass du sie nicht immer unterdrücken brauchst. Ja? Nietzsche hat gesagt, wenn die Christen Erlöser aussehen würden, würde auch er an ihren Erlöser glauben. Wenn sie nicht immer mit so einem Gesicht herumrennen würden. Du darfst es ruhig nach außen lassen, diese Freude, was Jesus in dir schon gemacht hat. Ja, du darfst ihn loben, ihn preisen, beim Einkaufen, beim Autofahren, egal wo, am Arbeitsplatz, in der Schule, überall. Der erste Segen war also Friede, der zweite Segen war Freude und der dritte Segen, das ist so in der Wurstkämmel, das Gute, was da ganz gut schmeckt, oder? Der dritte Segen, Liebe. Und das sind die Verse 5 bis 8. Die zentrale Botschaft. Die zentrale Botschaft des Evangeliums. Du bist geliebt, sagt dir Gott. Wie reagierst du? Du bist geliebt. Du weißt, oder weißt du das, dass du von Gott geliebt bist. Der größte Segen, wenn du weißt, dir ist vergeben, du bist geliebt, du bist Gott nicht egal. Ihm ist es nicht egal, wie es da geht. Wenn du denkst, wie heilig Gott ist, und dieser heilige Gott hat sich erniedrigt, um diese sündigen Menschen, um diese sündige Wesen wie mich zu lieben und zu entscheiden, für mich zu sterben, weil er dich, mich so unendlich liebt. Großartig, oder? Wenn wir uns die Verse 6 anschauen, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Also wir waren ohnmächtig, ausgeliefert. Wenn du ohnmächtig bist und ausgeliefert bist und da greift keiner ein, dann ist es vorbei. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Also wir waren ohnmächtig, wir waren gottlos, weil wir hauptsächlich Gott den Rücken gekehrt haben. Und wie es im Vers 10 schon steht, wir waren Feinde Gottes. Rebellen gegen Gott, Feinde Gottes. Und trotzdem hat Gott nicht aufgehört, dich zu lieben. Was tat er? Das ist der leidende Liebesbeweis. Jesus ist im Kreuz gestorben. Das hat er getan. Dieser leidende Liebesbeweis. Wer selbst Christus starb für die, die Gott den Rücken gekehrt haben, für die Gottlosen, für uns, für dich, für mich. Christus starb für uns. Christus braucht nicht für einen gerechten Sterben. Ein Gerechter hat es nicht notwendig, dass er erlöst wird, oder? Und es hat keinen Gerechten gegeben. Außer Jesus allein, der Einzige war, der das möglich machen hat können, uns zu erlösen. Du bist von Gott geliebt. Das ist die Aussage von dieser Stelle hier in der Mitte, von den Versen 6 bis 8 und von Johannes 3, 16. Dieser eine Vers, das ganze Evangelium. So sehr hat Gott die Menschheit geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern das ewige Leben hat. Du kannst es wissen, weil Gott es schon getan hat, weil Jesus es getan hat. Der Heilige Geist hat es in dein Herz gegeben, wenn du Christ bist. Und wenn du Christ wirst, dann bekommst du diese Gewissheit. Das hat zwei Gründe, warum wir wissen, dass wir geliebt sind. Weil es Jesus getan hat und weil es der Heilige Geist in dein Herz gegeben hat. Und das ist dieser lebendige Liebesbeweis, den Jesus hier schenkt und den wir im Glauben annehmen dürfen. Es ist sprudelt immer, wie eine Schale, wo du Wasser hineingießt, die sprudelt über. Gott hört nicht auf, also das ist es genug, jetzt hört einmal auf zum Reingießen. Er gießt immer wieder rein, auch wenn es noch so übergeht. Und dann wird es übergehen, hinausfließen, über unsere Grenzen, über unser Denken. Diese Liebe soll überfließen. Lass dich füllen mit dieser Liebe. Jeden Tag lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Willst du das erfahren, mehr erfahren, tiefer erfahren? Und denk über Jesus nach. Denk über sein Kreuz nach. Das kannst du überall machen. Unter der Dusche, beim Wandern, beim Einkaufen. Denk über das Kreuz nach. Denk über Jesus nach. Dann merkst du Freude, Friede und diese Liebe, dass sie bewegt. Dann kannst du das nicht mehr unterdrücken. Und bitte Gott, dass er dir diese Liebe in dein Herz gießt, durch den Heiligen Geist. Vier großartige Tatsachen über Gottes Liebe. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Und das gilt für dich. Das gilt für jeden hier im Raum. Gott kann dich nicht mehr lieben, als er dich jetzt in diesem Moment liebt. Er kann dich nicht mehr lieben. Und Gott kann dich auch nicht weniger lieben, als er dich in diesem Moment liebt. Und Gott wird niemals aufhören, dich zu lieben. Weil Gott niemals angefangen hat, dich zu lieben. Weil er ewiger Gott ist. Und wenn du diesem Gott vertraust, diesen Jesus kennengelernt hast, dann kannst du nur sagen, wow, danke, das ist unbegreiflich. Ja, das ist unbegreiflich. Wir können es nicht greifen mit unseren kleinen Gehirnen und wir können es nicht fassen, aber es ist wahr. Es ist die Wahrheit, die in der Bibel steht. Und sprechen wir darüber, reden wir darüber, tauschen wir uns darüber aus, lassen uns bewegen, bewegen wir uns, dass wir diese Botschaft weitertragen, weitersagen. Diesen dreifachen Segen, den Jesus uns schenkt. Jesus macht den Unterschied. Er schenkt Frieden, er schenkt Freude, er schenkt Liebe, wenn du dich im Glauben an ihn wendest. Dann werden andere Menschen sehen, welchen Unterschied Jesus macht. Ist das großartig oder ist das großartig? Wir haben einen großen Gott. Es hätte nichts Besseres passieren können, als dass wir ihn kennenlernen, dass wir den Schöpfer, dass wir jetzt mit dem Schöpfer kreatur sind. Ja? Kreatur, der Gebet entfernt. Dann dürfen wir diese Liebe hineinlassen und da hinauslassen. Diesen Frieden hineinlassen und hinauslassen und diese Freude abzeigen, was er da schenkt. Und das ist, was wir erfahren sollen, was wir mehr und mehr erfahren sollen, wo er dich anspricht. Wenn du in der Bibel liest, wenn du in deiner stillen Zeit liest, dass er will dich ansprechen. Er will dich ansprechen mit diesem Frieden, mit dieser Freude, mit dieser Liebe. Er will uns bewegen. Weil er uns verändern will. Er will uns immer mehr und mehr verändern, wie er sich uns vorgestellt hat. Und denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach und lass uns das wirken. Sei mal einen Moment still und denk mal drüber nach. Vielleicht hat Gott dir einen Punkt aufgezeigt, wo er deinen er dir seinen Frieden, seine Freude, seine Liebe besonders gezeigt hat. Oder wo du gemerkt hast, ja, hier braucht es Veränderung. Sind wir einen Moment still und ich werde dann beten. Warum ist es so, dass du Menschen wie uns so sehr liebst? Wir danken dir dafür, dass es aber wahr ist und dass es die Realität ist, weil es dein Wesen ist. Du bist Liebe, Herr. Danke für diesen großartigen Segen, dass wir zu dir kommen können, wegen dem Blut deines Sohnes. Danke für diesen großartigen Segen, dass du uns Frieden schenkst, Freude schenkst, und Liebe schenkst. Wir möchten das immer mehr erleben in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir möchten das weitergeben, wir möchten das überfließen lassen. Danke, dass du uns das durch deinen Sohn geschenkt hast und dass es heute möglich ist, das zu erfahren. Wir wollen in dieser Freude, in diesem Frieden, in dieser Liebe, in dieser Gegenwart bleiben, Herr. Wir wollen wachsen. Immer mehr zu dir hin. Wir beten in Jesu Namen. Amen.